Ralf, das sind eure Namen. Die erste Frage lautet, das Motto dieser Woche ist ja als Pilger und Fremdlinge unterwegs. Welche Erfahrung habt ihr mit dem Thema Pilgern gemacht oder noch nicht gemacht?
Okay, ich sag da gleich in der Predigt noch was. So willst du mal, Ralf?
Okay, sorry.
Okay, mein allererstes Mini-Pilgern war ein Oasentag vom Gemeindedienst. Da sind wir dann durch den Ort gegangen in Ratzeburg und das war sehr schön vorbereitet. Das war so nach dem Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, und jede Station haben wir tatsächlich etwas an diesem Psalm für uns persönlich, aber auch zusammen gelernt. Und danach habe ich noch gehört, dass, was die auch machen, haben wir dann einen Tag darauf, da ist man durch den Ort gepilgert und ist dann angehalten, zum Beispiel bei der Polizei, und hat dann auch mit den Polizistinnen und Polizisten gesprochen und dann mit ihnen und für sie gebetet und dann weiter. Was hier in Neumünster gibt es ja unendlich viel, Ratzeburg ist viel kleiner. Also man muss gar nicht weit weggehen, um Menschen zu berühren und von ihnen berührt zu werden in der Gegenwart Gottes. Also das braucht man nicht mal einen Rucksack für, also das ist doch praktisch. Ne?
Ja, das war doch schon sehr, sehr informativ. Ulrike, jetzt bist du aber dran. Wie bist du auf die Idee gekommen, Theologie zu studieren?
Ja, eigentlich wollte ich immer Pharmazie studieren. Das war lange Jahre mein Plan, da mein Vater Chemielehrer war, ich Chemieleistungskurs hatte, meine Schwester schon Pharmazie studierte, dachte ich, ja, der Weg geht eindeutig in die Richtung. Ich war aber in einem Hauskreis und da haben wir dann auch mal, habe ich mich mit meiner Hauskreisleiterin getroffen und ihr erzählt, eigentlich bei allen Fächern in der Schule komme ich gut mit, aber das, wo wirklich mein Herz schlägt und aufgeht, ist eigentlich Religion. Aber Pastorin werden, das kann ich ja nicht. Also ich kannte nur Männer, die Pastoren waren. Die waren alle groß, konnten total gut reden. Ich war die kleinste, schüchternste Person der ganzen Welt. Also habe ich gesagt, nee, also das kann ja eigentlich nicht mein Beruf werden. Also warum sollte ich jetzt was anderes studieren? Und dann sind wir in eine Andacht gegangen und da kam dann ein anderer Freund aus unserem Hauskreis, der nichts von diesem Gespräch wusste, mit dem Satz hervor, sag nicht, ich bin zu klein und ich kann nicht reden. Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Ja, daraufhin war das irgendwie klar.
Halleluja, sehr schön. Wir freuen uns, dass du da gehorcht hast. Jetzt bist du dran, Ralf. Verliebt, verlobt, verheiratet. Darüber wurden ja schon viele Geschichten erzählt. Ralf, erzähl uns etwas zu eurer Geschichte.
Ja, das soll ich ja kurz machen, ne?
Ja, bitte.
Okay, wir haben uns eigentlich richtig kennengelernt auf einer Busreise, ja, und das war von der Uni. Ich hatte gerade eine sehr schwierige Hilfstätigkeit abgeschlossen, also viele, viele Stunden so geschafft, und dann ganz erleichtert setze ich mich da auf die Bank und wer setzt sich neben mich? Ja, und so euphorisiert wie ich war, also es ist so, als wenn man endlich aus dem Krankenhaus kommt oder so, also mindestens, ging es mir natürlich blendend, und da haben wir also so eine lustige Busfahrt gehabt und so waren wir seit der immer wieder dann auch zusammen. So einfach ist das vielleicht, ja.
Und verlobt und verheiratet, nochmal so die Station.
Ach so, ja, also es ging dann relativ schnell, haben wir, also wir haben gar nicht groß verlobt, wir haben uns ziemlich schnell dann verheiratet und auch bevor wir eigentlich eine richtige Perspektive von der Kirche hatten, dass man uns überhaupt möchte, damals war es ja sehr deutlich so, also es gibt zu viele, vielleicht sucht euch mal was anderes, so, aber darauf haben wir gewagt. Jo, und dann, ne, sind wir eigentlich immer zusammen durch das alles durchgegangen, also das ging ganz gut. Man hat uns auch gewarnt, ne, dass es vielleicht gefährlich ist als Paar, so in der Kirche, und man wird dann zerrissen und so. Das ist auch nicht allen gut gegangen, es war auch manchmal sehr schwer, aber doch, wir haben es bis jetzt gepackt, so einigermaßen. Okay.
Ja. Noch zwei Fragen. Ulrike, was hat dich bewogen, als Wankendorfer Pastorin der Evangelischen Allianz in Neumünster beizutreten?
Muss ich mal nachdenken. Ich weiß gar nicht mehr, was genau der Schritt war dahin, aber ich habe einfach nach mehr Gemeinschaft gesucht, weil wir haben immer so einen Pastorenkonvent bei uns, wo man sich mit anderen Pastoren trifft, und ich bin ja im Kirchenkreis Plön-Segeberg, und da gibt es also eigentlich gar keinen so der missionarischen Gemeindeaufbau im Herzen trägt wie ich. Und ich wusste eben, dass es hier in Großenasper Jan-Peter Dauschmidt gibt, den kenne ich schon aus dem Studium. Und dann hatten wir irgendwie die Andreasgemeinde und die Luthergemeinde kennengelernt. Und so wurde mir immer mehr klar, dass hier eben Geschwister sind, von denen ich was lernen kann, die mich unterstützen können, wenn ich Fragen habe mit Alpha-Kursen und ja, eben missionarischem Outreach. Da ist hier so viel mehr schon an Erfahrung da und dass man füreinander beten kann, das fand ich kostbar. Und deswegen haben wir, glaube ich, diesen Schritt gewagt.
Halleluja, wir freuen uns darüber. Und jetzt noch zu eurer Familie. Ihr seid eine fünfköpfige Familie. Ich weiß, ihr habt Zwillinge und einen älteren Sohn noch. Schulkinder jedenfalls. Welche Erziehungstipps könnt ihr anderen Eltern mitgeben?
Also erstmal ganz ehrlich, ich glaube, in den Predigten kommt die Familie von uns so öfter vor, aber erziehungstippsfrei war sie bisher immer, jede Predigt. Also ich würde mal sagen, Gottvertrauen ist wahrscheinlich das Allerwichtigste, denn wenn man so ein Kind kriegt oder noch eins oder gar Zwillinge, da ist jede Hilfe nötig. Und ich weiß nicht, was haben wir alles an Zwillingsratgebern uns da besorgt, aber da kommt man irgendwie gar nicht zu. Ich kann nur sagen, generell auch dafür, wenn du Hilfe brauchst, sei nicht zu schade, sie zu erbitten und sei, wenn Leute dir Hilfe anbieten, sag ihnen, was du brauchst. Also das gibt es immer ganz generell. Also sag, was du brauchst, wie sie dir wirklich helfen können. Ja.
Ja, sehr guter Tipp, finde ich. Vielen herzlichen Dank, ihr beiden. Jetzt übergebe ich dieses Mikrofon an dich. Kleines Dankeschön, weil ihr so bereitwillig Auskunft
gegeben habt. Das ist ja lieb. Dankeschön. Ja, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Jetzt komme ich zu deiner Frage. Als ich das Thema unserer diesjährigen Allianzgebetswoche gesehen habe, als Pilger und Fremde unterwegs, da habe ich erst mal gedacht, oh nein, bitte nicht. Ich glaube, dass Pilgern bestimmt für viele Menschen eine gute Gelegenheit ist, sich aus unserer irgendwie zu schnell gewordenen Welt für eine Zeit herauszunehmen und Gottes Nähe in den einfachen Dingen wieder zu entdecken, sei es jetzt einen Schritt vor den anderen zu setzen oder die Gemeinschaft auf dem Weg, dass man gestützt wird von anderen, die da mit einem wandern, oder ein einfaches Bett für die Nacht zu haben oder ein Stück Brot, das mir Kraft gibt jetzt für den nächsten Schritt. Ich schätze, für viele Menschen ist das genau das Richtige. Aber ich persönlich habe Wandern schon als Kind gehasst. Pilgern ist also ganz sicher nicht der Weg, auf dem ich jetzt für mich persönlich eine neue Gotteserfahrung suchen würde. Von daher war ich ganz erleichtert, als ich dann diese Gebetswochenmaterialien, ich weiß nicht, ob ihr die auch ausliegen habt, dann aufgeschlagen habe und festgestellt habe, dass es da gar nicht um irgendwelche spirituellen Wanderer mit einer Jakobsmuschel als Erkennungszeichen am Rucksack geht, sondern um ganz vertraute Gestalten aus der Bibel, die einfach weite Entfernungen zurückgelegt haben und dabei Erfahrungen mit Gott gemacht haben, auf die es sich lohnt zu schauen, wenn wir uns selber wieder nach mehr Bewegung in unserem Glauben sehen. Menschen wie Abraham. Mit 75 Jahren hört er Gottes Ruf an sein Herz und anders als sein Vater, der auch schon diese Sehnsucht im Herzen hatte, nach Kanaan aufzubrechen, geht Abraham wirklich los. 913 Kilometer aus einem Ort nahe dem heutigen Edessa in der Türkei bis nach Hebron in Israel. Oder Josef. Der ist nun überhaupt nicht freiwillig gewandert, sondern von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft worden. 1606 Kilometer bis nach Ägypten. Und Gott nutzt das, was am Anfang wie eine Katastrophe aussieht, um am Ende sogar zwei Völker vor dem Hungertod zu bewahren. Oder Ruth, die ungefähr 264 Kilometer aus dem heutigen Jordanien bis nach Bethlehem zurücklegt, einfach nur, weil sie ihrer Schwiegermutter treu bleiben will. Obwohl ihr Mann gestorben ist und sie vielleicht in ihrer Heimat sich leichter nochmal ein neues Leben hätte aufbauen können, wählt sie diesen Weg der Treue und wird dadurch als Ausländerin Teil der Vorfahrenkette auf Jesus hin. Oder die drei Männer, die in Babylon im Feuerofen landen, weil sie nicht vor der goldenen Statue des dortigen Herrschers in die Knie fallen wollen. Die sind auch die 769 Kilometer von Jerusalem bis in ihr Exil im heutigen Syrien nicht freiwillig gepilgert. Das waren Kriegsverlierer, Zwangsdeportierte. Und dass der mächtigste Herrscher der damaligen Zeit durch ihr Verhalten live und in Farbe demonstriert bekommt, dass der Gott des kleinen Volkes Israel kein bisschen besiegt ist, sondern immer noch mächtiger ist als jeder König und egal wie großartig der sich selber vorkommt, das ist schon eine ganz besondere Wendung, mit der wahrscheinlich weder die drei Männer im Feuerofen noch der große Nebukadnezar auch nur im Entferntesten gerechnet hätten. Oder vielleicht der Prophet Jona, 1118 Kilometer bis hin nach Ninive, mit dem Umweg einmal genau in die entgegengesetzte Richtung. Der bringt eine ganze Stadt dazu, umzukehren, obwohl er vom Anfang bis zum Ende scheinbar gar keine Lust auf diesen Auftrag hat. Oder Paulus, der erst die Christen verfolgt hat und dann zum glühendsten Missionar der frühen Kirche geworden ist. 30.000 Kilometer soll er rund ums Mittelmeer unterwegs gewesen sein, hat Schläge, Gefängnisstrafen, Schiffbrüche und Streit mit engstirnigen Brüdern überlebt und hat bis zuletzt nicht aufgehört, überall von seinem geliebten Jesus zu erzählen. Oder Priscilla und Aquila, ein durch eine Christenverfolgung in Rom ausgewiesenes Ehepaar. 1157 Kilometer östlich in Korinth kommt Paulus bei ihnen unter. Und so werden sie zu wichtigen Mitarbeitern bei der Verbreitung des Glaubens, einfach dadurch, dass sie Paulus ihr Haus öffnen. Zusammen sind diese alle also schon vermutlich mehr als 35.827 Kilometer unterwegs gewesen. Da fragt man sich schon, was soll denn heute noch kommen? Aber tatsächlich ist den Machern der Allianz Gebetswoche, die die Texte für dieses Jahr zusammengestellt haben, noch einer eingefallen, der das in der Tat noch toppen kann. Und das ist natürlich kein anderer als Jesus selbst. Über ihn heißt es bei Johannes, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Das Wort, das göttliche Wort nahm Fleisch und Blut an, wurde ein Mensch namens Jesus und wohnte hier unter uns, mitten in unserer Mitte. Das Wort, durch das alle Galaxien und auch das kleinste, nur durch das Mikroskop erkennbare Lebenswesen auf dieser Erde geschaffen wurden, dieses Wort hat es nicht im Himmel gehalten. Aber Moment mal, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns, ist das nicht eigentlich eine Weihnachtsgeschichte? Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Sollen wir jetzt etwa erstmal einen Schritt zurückgehen? Haben wir nicht gerade die letzten Nadeln von unseren Tannenbäumen aufgesaugt und jetzt das? Das Wort wurde Fleisch. Ganz schön ungewöhnlich, jetzt mitten im Januar nochmal über so einen Weihnachtstext nachzudenken. Aber vielleicht tut uns das ja gut, einen Schritt zurückzugehen. Vielleicht waren wir zu Weihnachten einfach viel zu beschäftigt mit all den vielen Vorbereitungen rund ums Fest, mit Entenbraten und Geschenke besorgen, mit den vielen Vorbereitungen, Baumschmücken, Familienbesuchen. Und vielleicht ist jetzt ein viel besserer Moment, um einmal genau hinzuhören, bevor wir in unsere typische Ich-müsste-mehr-Haltung verfallen, ich müsste mich mehr bewegen, immer der Klassiker nach den ganzen Advents- und Weihnachtsfeiertagen und die Enttäuschung, wenn die guten Vorsätze dann bald schon wieder nicht viel mehr sind als der Schnee von gestern. Ich müsste mich mehr bewegen in meinem Glauben. Wer so denkt, nach all diesen aufrüttelnden Geschichten von Abraham, Josef, Ruth oder Paulus, dem verordnen die Allianz-Gebetswochenplaner also erstmal einen Schritt zurück. Bevor du jetzt anfängst, dich unter Druck zu setzen, Mensch, irgendeiner dieser großen Schuhe müsste doch auch mir passen, tritt doch noch einmal einen Schritt zurück und schau auf die wichtigste Bewegung überhaupt. Gott selber hat einen Riesenschritt aus dem Himmel heruntergetan, um hier ganz genau bei dir anzukommen. Dabei hätte er das kein bisschen nötig gehabt, herabzusteigen aus seinem Himmel. Er hatte doch wirklich alles da oben. Er hatte Licht und Leben und Heil, die unendliche Liebe des Vaters, vollkommene Gemeinschaft, Freude und den herrlichsten Lobgesang der Engel. Dass er das alles eingetauscht hat gegen Schmutz, verschlossene Türen, Morddrohungen, Flucht und Asyl im Ausland schon als kleines Baby, gegen das mittellose Leben eines Wanderpredigers ohne sicheres Nachtquartier. Und dass er gekommen ist, obwohl er doch wissen musste, dass es hier kein gutes Ende mit ihm nehmen würde, sondern Verrat und Verleumdung, Verspottung und Verurteilung zum Tod am Ende stehen würden. Und Nägel, die man durch seine Hände und Füße treiben würde und die dunkelste Last unserer Gottverlassenheit auf seinen Schultern. Dass er dafür herabgestiegen ist aus seinem Himmel, was ist das für eine unfassbare Bewegung. Er hätte nicht herabsteigen müssen, aber er wählt diesen Weg, weil er uns so sehr liebt. Und für alle, die sich Weihnachten erschöpft haben im Geschenke verteilen und auch vielleicht für die, die gar kein Geschenk gesehen haben, weder eins, das sie selber verteilt hätten, noch eins, das sie bekommen hätten, bringt dieses menschgewordene Wort die Geschenke mit, die wir wirklich brauchen. Gnade und Wahrheit. Was Gnade ist, das habe ich bei Toni Campolo mal so schön erklärt gefunden. Er erzählt von einer Diskussion mit Jugendlichen, in der die Frage aufkam, was eigentlich der Unterschied zwischen Gnade, Erbarmen und Gerechtigkeit ist. Eine ja gar nicht so einfache Frage. Aber dann hatte ein Junge eine Idee. Wenn ein Polizist dich wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung anhält und dir einen Strafzettel verpasst, das ist Gerechtigkeit. Wenn ein Polizist dich wegen einer Geschwindigkeitsübertretung anhält und dir eine Verwarnung gibt, das ist Erbarmen. Wenn ein Polizist dich wegen einer Geschwindigkeitsübertretung anhält und dir eine Tafel Schokolade schenkt, das ist Gnade. Gnade, das ist die unverhoffte gute Nachricht, dass Jesus uns anstelle der angemessenen Strafe für unser von Gott losgerissenes und damit dem Tod verfallenes Leben einfach alles schenkt. Versöhnung mit unserem Vater im Himmel und Heil und Trost und Friede und Leben, unzerstörbares Leben über allen Tod hinaus. Ich muss nicht mehr ackern, um mir einen Platz im Himmel zu erarbeiten. Und ich muss auch nicht immer noch mehr leisten, um irgendwie Gott zu gefallen. Dieser ganze Druck, den wir uns immer wieder selber machen, darf von unseren Schultern getrost abfallen. Das ist Gnade. Und Wahrheit? Fake News gibt es ja leider zu genügen. Auch falsche Urteile über uns bekommen wir manchmal zu hören. Zu leise oder zu laut, zu dick, zu dünn, zu uninteressant, zu langsam. Zu alt, zu jung, zu hässlich, zu dumm, zu uncool, nicht effektiv genug, unbrauchbar, nutzlos. Da ist es gut, auf Gottes Wahrheit über unser Leben zu hören. Du bist gewollt und einzigartig erdacht von mir, deinem Schöpfer. Schon als ich dich formte im Leib deiner Mutter, freute ich mich über dich und jubelte voll Begeisterung. Denn siehe, du bist sehr gut. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. Ich habe mein Kostbarstes für dich gegeben, weil du in meinen Augen so wertgeachtet bist und weil ich dich lieb habe. Hören wir doch auf diese Wahrheiten, dann haben die falschen Urteile anderer keine Chance mehr, uns runterzuziehen. Und gehen wir ruhig einen Moment auf die Knie und staunen über diese große Liebe und packen wir diese Geschenke aus, die Jesus für mich mit und dich mitgebracht hat. Und dann weiter mit ihm in diese Welt, die ihm so kostbar ist. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Ich schätze mal, wenn man jetzt die Entfernung zum Maßstab machen würde, dann hätte dieses fleischgewordene Wort vermutlich den weitesten Weg zurückgelegt. Aus Gottes Unendlichkeit, so weit weg, dass wir sie gar nicht sehen können, so entfernt bis hinab in unsere Welt. Aber es geht ja gar nicht darum, jetzt die einzelnen Geschichten irgendwie gegeneinander auszuspielen. Es geht vielmehr darum, uns selber von diesem Wort in Bewegung setzen zu lassen. Das Wort wurde Fleisch, Gottes Wort der Liebe bekommt Hände. Hände, die Brot brechen, die Füße waschen, die sich segnend auf die Köpfe von Kindern legen, die Kranke aufrichten. Gottes Wort der Liebe bekommt Füße, auf denen es in die Häuser der Armen und Verlorenen wandern kann. Füße, die übers Wasser gehen können und jedoch kein bisschen abgehoben sind. Füße, die sich von den Tränen einer Sünderin berühren lassen. Und Schritt für Schritt an der Seite der 12 Freunde bleiben, über Jahre hinweg. Gottes Wort der Liebe bekommt einen Mund, der einlädt. Kommt doch zu mir, die ihr durstig seid. Der Vergebung zuspricht, dir sind deine Sünden vergeben. Und der uns den Vater so vor Augen malt, wie er wirklich ist. Und das Wort der Liebe bekommt Augen und Ohren, dass es den Schrei der Verzweifelten hört und keinen übersieht. Ich habe mir mal so vorgestellt, wie es wäre, wenn mein Mann immer nur zu mir sagen würde, ich liebe dich, du bist das Allerkostbarste für mich. Mein Herz schlägt höher, wenn du durch die Tür kommst. Wenn er das immer nur sagen würde und mich nie berühren würde, das wäre irgendwie komisch. Wenn er mich nicht in den Arm nehmen würde, nicht streicheln, nicht küssen, nicht meine Hand drücken, dann würde ich das sehr seltsam finden. Natürlich ist jedes Wort der Liebe wichtig und hat Kraft und gibt Wärme. Und wer schon lange keine solchen Worte mehr zu seiner Frau gesagt hat, der kann heute ruhig mal die Gelegenheit nutzen, das wieder mal zu tun. Aber auch wenn ein freundliches Wort Wärme schenkt für 3 Winter, wie es in einem russischen Sprichwort heißt, und auch wenn ich überzeugt davon bin, dass ein Wort der Liebe die Kraft besitzt, aufzurichten, zu stärken, zu trösten, Licht zu spenden. Wie viel mehr sogar, wenn es nicht nur ein menschliches Liebeswort ist, sondern ein Liebeswort aus Gottes Mund an unser Herz. Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund, hat ein Psalmbeter das mal ausgedrückt. Und ich bin sicher, dass das auch passiert. Aber warum sollte uns die Erinnerung an Christus, das fleischgewordene Wort, dann nicht in Bewegung setzen? Dieser alte Spruch, Christus hat keine Hände als unsere Hände und keine Füße als unsere Füße, klingt zwar schon immer ein bisschen abgedroschen, aber mir persönlich ist das tatsächlich passiert, dass ich diese Botschaft, dass Gott mich so unendlich liebt, begriffen und ergriffen habe als junge Erwachsene in einer Teestube bei den Baptisten in meiner Heimatgemeinde. Das war damals auch schon so ein bisschen was wie Allianz, denn ich war eigentlich in der Landeskirche zu Hause. Aber meine Freundin aus der Schule hat mich zu den Baptisten geschleppt, weil ihre Schwester da Mitarbeiterin war. In dieser Teestube habe ich mein Leben ganz in die Hände Jesu gelegt, weil mir die jungen Erwachsenen dort geholfen haben, dass das Wort für mich Fleisch geworden ist. Jesus beschreibt Gottes Liebe zu uns ja mit diesem Bild eines Vaters, der seinem Sohn voll Freude entgegenläuft, der ihn umarmt und ihn küsst. Und genauso herzlich haben mich diese Mitarbeiter der Teestube immer begrüßt. Sie haben mich in den Arm genommen, sie haben sich schon am Eingang über mich gefreut. Und das hat mein Herz so tief berührt, weil es das komplette Gegenteil von dem war, was ich sonst so erlebt habe. Als Streberin immer abgeschrieben in der Schule, beim Sport immer als Letzte noch übrig auf der Bank, da hat sich niemand über mich gefreut. Aber in dieser Teestube, da war das anders. Oder all eure Sorgen werft auf mich, sagt Gott zu uns. Und da in der Teestube habe ich gespürt, dass das wahr ist. Weil diese jungen Erwachsenen, die nur ein paar Jahre älter waren als ich, ihren Samstagabend eben nicht genutzt haben, um Party zu machen oder nur mit den Freunden aus ihrer Gemeinde abzuhängen, sondern weil sie sich Zeit genommen haben, meine bestimmt jetzt nicht sehr spektakulären Sorgen und Nöte einer 17-jährigen Heranwachsenden anzuhören. Und ein offenes Ohr zu haben für das, was mich eben gerade beschäftigte. Und vielleicht will Gott uns heute genau daran erinnern, dass er uns eben das zutraut, dass wir seinem Wort Arme und Beine und Ohren und Münder verleihen können. Und es kann sein, dass er uns dazu wie Abraham in ein weit entferntes Land ruft. Aber vielleicht ist der Ort, wo er uns gebrauchen möchte, auch gar nicht so weit weg. Bei Bill Hybels gibt es diese schöne Geschichte, wo jemand nur auf die andere Seite eines Raumes gehen muss, damit einem Moslem, der sich sonst immer sehr einsam geführt hat auf all diesen Cocktailpartys, ein afroamerikanischer Moslem, damit dem die Liebe Gottes aufgeht. Die Geschichte wollte ich euch nochmal mitbringen. Eines Abends war ich wieder mal auf einer solchen Party. Wie üblich gab es auch hier verschiedene Grüppchen von Menschen, die zusammenstanden und miteinander plauderten. Ich gehörte zu keinem dieser Grüppchen, aber das war ich, wie gesagt, ja schon gewohnt. Irgendwann entdeckte ich dann auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes einen Mann, der in ein Gespräch mit ein paar Personen seinesgleichen vertieft war, wenn Sie es so wollen. Plötzlich ließ er seinen Blick durch den Raum schweifen und entdeckte dabei mich, wie ich da am anderen Ende des Raumes allein in einer Ecke stand. Und dann passierte Folgendes. Er löste sich aus seinem Gesprächsgrüppchen, kam quer durch den Raum direkt auf mich zu, streckte mir seine Hand entgegen und stellte sich vor. Und wissen Sie, das kam alles so locker und ungekünstelt, irgendwie ganz natürlich, fuhr der Moslem fort. Wir unterhielten uns dann darüber, was wir beruflich so machten, über unsere Familien, die Geschäfte und über Sport. Irgendwann kamen wir dann auch auf Glaubensdinge zu sprechen. Ich riskierte es, mich als Moslem zu outen und ich war ehrlich gesagt etwas unsicher, wie er wohl darauf reagieren würde. Er sagte allerdings nur, dass er Jesus Christus nachfolge, aber zu seiner Schande gestehen müsse, dass er so gut wie gar keine Ahnung vom Islam habe. Sie können sich vielleicht denken, wie überrascht ich war, als er mich fragte, ob ich ihm nicht den Gefallen tun könnte, ihm irgendwann bei einer Tasse Kaffee die Grundaussagen des Islam zu erklären. Können Sie sich das vorstellen? Er sagte, er sei von Natur aus ein neugieriger Mensch und interessiere sich wirklich für meinen Glauben und für die Gründe, weshalb ich Moslem sei. Als wir uns das nächste Mal trafen, waren meine Zweifel an der Echtheit seines Interesses für meinen Glauben schnell zerstreut. Er gab sich wirklich Mühe, mein Leben und meinen Glauben zu verstehen. Von da an trafen wir uns meist mindestens einmal pro Woche und jedes Mal, wenn ich ihm gegenüber saß, war ich wieder verblüfft darüber, was für ein interessierter, aufmerksamer und einfühlsamer Zuhörer er war. Und dann habe ich bei einem unserer Treffen sogar die Chance genutzt, ihn nach seinem Glauben zu fragen. Als ich mir jetzt seine Geschichte anhörte, beschrieb er sehr geduldig, warum er sein Leben an diese Person namens Jesus Christus ausgeliefert hatte. Ich konnte kaum glauben, wie einfach es war, über dieses Thema zu reden, wie respektvoll und sensibel er mir seine Liebe zu Gott nahebrachte. Trotz unserer tiefgreifenden Glaubensunterschiede wurden wir schnell Freunde. Eine Zeit lang trafen wir uns weiter regelmäßig, um über die unterschiedlichen Schattierungen unserer Glaubenserfahrungen zu sprechen. Manchmal bat er um ein paar Tage Bedenkzeit, um sich Antworten auf meine Fragen zu überlegen. Dann wieder wusste er ganz genau, was mir Mühe bereitete und schien genau die passenden Worte zu finden, um das Durcheinander zu entwirren. Und schließlich kam der Tag. Ich erinnere mich noch, dass ich allein war, als das passierte. Da fühlte ich mich innerlich gedrängt, zu Gott zu beten. Ich kniete mich neben mein Bett und sagte Gott alles, was ich empfand. Und am Ende vertraute ich mein Leben Jesus Christus an. Und innerhalb einer Woche veränderte diese eine Entscheidung wirklich alles in meinem Leben. Wirklich jede kleine Einzelheit. Also es kann sein, dass Gott uns dazu ruft, wie Abraham in ein weit entferntes Land zu gehen, aber vielleicht ist der Ort, wo er uns gebrauchen möchte, auch nur eine Zimmerlänge von uns entfernt. Fragen wir ihn doch einfach jeden Morgen danach, wo darf ich heute an diesem Tag Menschen helfen, dass dein Wort für sie Fleisch annimmt und greifbar wird und spürbar. Bitte führe du mich dahin. Und vielleicht wird das Wort von Gottes unendlicher Liebe für einen anderen Fleisch, wenn wir es wie Josef schaffen, die Hand auszustrecken zur Versöhnung. Das ist ja nicht die weiteste Reise, die Josef in seinem bewegten Leben gemacht hat, aber manchmal ist das eine der weitesten Entfernungen, den Arm von hier unten, wenn er so runterhängt, da so hoch zu kriegen, um einem anderen, der mir wehgetan hat, zu vergeben. Aber gerade weil das in unserer Welt so ungewöhnlich ist, Schuld nicht nachzutragen, nicht zu verurteilen, nicht zu bestrafen, sondern zu vergeben, kann das für den Menschen, dem du so begegnest, ein echter Eye-Opener werden. Wirklich der Moment, wo derjenige denkt, was ist mir jetzt passiert? Und vielleicht wird ihm das keine Ruhe lassen, wie du das so einfach konntest, auf alle Rachegedanken verzichten. Und dann ist der Moment da, wo das Wort von Jesus, der uns vergeben hat, so ganz selbstverständlich aus deinem Mund sprudeln kann und einen Landeplatz finden wird in dieser eben gemachten Erfahrung. Und was, wenn Gottes Liebe gerade da Fleisch werden will, wo wir unsere Schwiegermutter nicht abschreiben, weil sie so ganz anders tickt als wir, sondern in Treue an ihr festhalten? Das könnt ihr euch ja heute mal überlegen. Was es für euch hieße, eurer Schwiegermutter etwas Gutes zu tun, so wie Ruth das einfach mal getan hat. Oder vielleicht will das Wort Fleisch werden, wenn du endlich den Ort aufsuchst, vor dem Gott dir vor langer Zeit schon gesagt hat, dass er dich da haben möchte. Aber dann bist du wie Jona irgendwie in eine andere Richtung abgebogen und wunderst dich, warum alles nur noch so dunkel und gedämpft um dich herum ist. Wenn deine Freude und dein Dienst sich eher so nach Walfischbauch anfühlt, dann geh doch lieber an den Ort, den Gott dir aufs Herz gelegt hat. Oder vielleicht will Gottes Wort durch dich Fleisch werden, genau in dem Gefängnis, in dem du gerade drin steckst, so wie es bei Paulus damals war. Nur, dass dein Gefängnis vielleicht deine Arbeitsstelle ist oder die Schulklasse, in der du gemobbt wirst, oder das Hamsterrad als Hausfrau und Mutter, wo du pausenlos arbeitest, ohne ein Fünkchen Lohn zu sehen oder auch nur mal ein Dankeswort dafür zu bekommen. Vielleicht will Gottes Wort der Liebe gerade durch dich an diesem Ort Fleisch werden. Oder wie bei Aquila und Priscilla, vielleicht will das Wort Gottes durch dich Fleisch werden, wenn du nicht bitter zurückblickst auf das, was du verloren hast, sondern das, was du jetzt hast, öffnest für andere, dein Haus, deine Zeit, deinen Besitz. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, aber bei weitem noch nicht alle Menschen haben sie gesehen. Denn weiter heißt es bei Johannes, obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Noch ist es nicht zu spät. Aber die Welt braucht dringend Menschen, die sich bewegen lassen, das Wort der Liebe Gottes mit der Tat und mit der Wahrheit hinauszutragen. Und es ist nicht schlimm, wenn wir dabei vielleicht nicht so stark sind wie die drei Männer im Feuerofen. Vielleicht sind wir eher welche, die aus Angst vor Schmerzen und Folter einknicken würden, wie Petrus am Kohlenfeuer, als er dreimal leugnet, Jesus überhaupt gekannt zu haben. Aber auch dann dürfen wir wieder neu anfangen und in der Liebe von Jesus wieder aufstehen und uns von ihm wieder auf den Weg schicken lassen. Paulus hat das so schön gesagt. So wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Jetzt erkennen wir klar, dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit entgegenstrahlt. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. Wo auch immer wir uns hinbewegen, Gottes Herrlichkeit nehmen wir schon mit. Sie hat unser Inneres bereits erhellt und sie strahlt verrückterweise gerade da, wo unser Leben unvollkommen und rissig ist. Da strahlt sie durch die Risse hindurch. Ich weiß nicht, wo Gott heute bei dir angeklopft hat, aber wenn du irgendwo sein leises Klopfen an deiner Herzenstür vernommen hast, dann lass ihn doch rein. Und mit ihm zusammen kannst du dich getrost auf den Weg machen. Und dann brauchst du dich dabei vor nichts zu fürchten. Amen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Ulrike. Du hast uns das wirklich nochmal so umfassend dargestellt, was in dieser Woche so passiert ist, diese verschiedenen Geschichten, die da aufgeführt werden. Und ich denke, für jeden war vielleicht was dabei, wo man dachte, ja, das ist, da stehe ich und da möchte ich irgendwie weiterkommen und da möchte ich auch einen Schritt gehen, ob Vergebung oder ob irgendwohin diese Geschichte, wo einfach wirklich mal sehen, wer steht da hinten in der Ecke und ist vielleicht einsam und braucht meinen Gesprächspartner. Ja, und dazu haben jetzt alle Gelegenheit, also einmal drüber nachzudenken und Gott zu fragen, aber jetzt bekommen wir auch die Gelegenheit, auch Gebet in Anspruch zu nehmen. Wenn jemand sagt, ja, ich möchte das nochmal festmachen mit einem Zeugen oder ich habe ein anderes Problem, ich bin krank, ich muss ins Krankenhaus, ich habe Familienprobleme. All das könnt ihr jetzt hier im Gebet aussprechen und ich bitte mal die Fürbitter jetzt nach vorne, dass euch die Hilfe Gottes, der Segen Gottes, die Kraft Gottes zugesprochen wird von unserem Fürbitteteam. Währenddessen kommt die Lobpreisgruppe nach vorne und spielt so lange wie nötig. Oder auch noch länger, weil es so schön ist. Okay, ja, und die anderen, die jetzt sagen, nee, ich brauche nicht nach vorne, genießt die Zeit jetzt einfach zu sagen, ja, Gott ist hier und er will an meinem Herzen arbeiten.